Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mummies and
Magic.
Wir haben ja noch, also jetzt, wo wir hier gerade sitzen und aufnehmen, es ist ja fast noch Halloween.
Ja.
Und zu Halloween braucht man
eine Gruselgeschichte.
Die haben wir uns vorgenommen, vielleicht nicht ganz so, wie ihr erwartet. Am Mikrofon für euch wieder Nora, das Nilpferd.
Hallo.
Roxane, das Krokodil.
Ich fang mal an.
Du fängst an.
Mit der Gruselgeschichte. Und dann kommen die Leute wahrscheinlich schon drauf, worüber wir heute reden. Oder?
Bestimmt.
Schauen wir mal. Vor 5000 Jahren zog ein imposanter Krieger aus, um die Welt zu erobern. Nach einem 7-jährigen Feldzug wird er besiegt und mit seiner Armee in die Wüste vertrieben. Alle seine Männer sterben einer nach dem anderen auf dem Weg durch die Wüste. Als letzter Überlebender bleibt der Krieger schließlich allein zurück und er betet zu den Göttern, genauer gesagt zu Anubis, und bietet ihm einen Pakt an. Der Gott soll ihm das Leben und den Sieg über seine Feinde schenken und als Gegenleistung verspricht der Krieger ihm seine Seele. Der Pakt gilt und es entsteht eine prächtige Oase mitten in der Wüste, die fortan Refugium und Heimat des Kriegers ist. In einem blutigen Rachefeldzug gegen seine Feinde erhält der Krieger außerdem Anubis Armee unsterblicher Wesen. So können in schrecklichen Schlachten alle Feinde des Kriegers besiegt werden. Doch Anubis bemächtigt sich dessen Seele und zwingt den Krieger, ihm für alle Ewigkeit zu dienen. Die Armee des Anubis wird zurück in die Wüste geschickt, wo sie mit ihrem Anführer, dem Skorpionkönig, schweigsam wartet. So oder so ähnlich. Das ist die Legende des Königs, über den wir heute sprechen werden. Seinen ersten Auftritt hat er im Film Die Mumie kehrt zurück von 2001 und er erhält 2002 mit Dwayne The Rock Johnson eine imposante Verkörperung in seinem eigenen Film. Und ihr ahnt es schon,
was wir geguckt haben, den Scorpion King.
Oh ja.
Wobei, also...
Grusel, Grusel, Grusel.
Ja, ich finde ihn ja gut, ne?
Ja.
Diskutieren wir später drüber.
Also vielleicht auch zum Thema Grusel. Ich habe nämlich voller Schrecken festgestellt, dass es 5 Teile davon gibt.
Ich habe den 5. gesehen, der war gruselig.
Den habe ich noch nicht gepackt. Aber ja, es gibt jetzt eine Collectors DVD-Sammlung.
Ich weiß nicht, ob du das Geld ausgeben willst dafür.
Nein, will ich nicht, aber vielleicht hat die jemand, die ich mehr ausborgen kann. Und ich sag dir Bescheid.
Also, wir haben den Scorpion King geguckt. Das, was du eben vorgetragen hast, das war die Legende aus der Mumie. Und in dem Film Scorpion King wird also jetzt nicht diese Legende, die wir da kurz zusammengefasst gehört haben, beleuchtet, sondern...
Genau, es ist quasi das Prequel. Wer ist der Scorpion King? Woher kommt er?
Also, und wie ist er eigentlich zum Scorpion
eigentlich? Genau.
King geworden?
Ja. Ja, so sieht's aus.
Dann sag uns das doch mal.
Das. Also, für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben.
Es folgen Spoiler.
Es folgen Spoiler.
Also eigentlich nicht, weil der Film ist ja durchschaubar.
Aber wer ihn auch nicht sehen möchte oder, ne, bleibt ja euch überlassen, eine kurze Zusammenfassung. Wir befinden uns 5000 Jahre vor heute, sprich 3000 vor Christus, Pi mal bummelig. Und ja, Memnon, der despotische Herrscher von Gomorra, will alle Nomadenstämme unterjochen.
Eine Horde Krieger aus dem Osten, hieß es irgendwie.
Ja, genau. Das sind noch so Sachen,
da kommen wir noch zu.
Da kommen wir noch zu, das habe ich auch nicht verstanden. Also, ja, diese Horde Krieger sieht man ganz am Anfang, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer die sind.
Also, sie kamen aus dem Osten.
Ja, ja, ist schön, aber die spielen ja dann für den Rest des Films überhaupt keine Rolle mehr.
Nö.
Deswegen habe ich dem Intro weggelassen.
Gut.
Okay. Okay, gut, es gibt eine Seherin namens Cassandra, die Memnon alle Siege vorhersehen kann und alle Schlachten vorhersehen kann. Deswegen ist Memnon mit seiner großflächigen Unterjochung auch relativ erfolgreich. Ganz Gallien? Nein. Es gibt einen Zusammenschluss der übrigen Nomadenvölker.
Die letzten freien Völker!
Ja, genau. Und die heuern Söldner an, allen voraus der Arkadier Matthaios. Spoiler, der Scorpion King wird.
Ja.
Ne? So. Mhm. Und der zieht mit seinen letzten Mitstreitern, ich glaube, das sind am Anfang noch drei.
Bruder und noch so ein anderer Arkadier.
Genau. Und die haben jetzt eben den Auftrag, die Seherin zu töten. Dann hat Memnon nämlich keine Peilung mehr und dann könnten sie ihn vielleicht besiegen. Auftraggeber, wie gesagt, sind eben diese Nomadenvölker. Da ist zum Beispiel so eine amazonenmäßige Gruppe unterwegs unter der Königin Isis. Ein Nubier namens Balthasar und das Ganze gruppiert sich um einen König namens Pheron und seinen Sohn Takmet, glaube ich.
Ja.
Ja. Der erste Versuch, die Seherin dann zu töten, schlägt großartig fehl. Der Arkadier wird gefangen genommen, sein Bruder auch und Memnon tötet den Bruder und der Arkadier Matthäus schwört Rache. Und
also so der dritte, der irgendwie mitgelaufen ist, ist auch, auch tot.
Ja. Ja, genau. Also aus drei bleibt noch einer.
Der letzte Arkadier.
Genau, es gibt eine, ja, weiß ich nicht, spannende Szene mit Feuerameisen. Es gibt eine riesengroße Flucht und dann ziehen sie nach Gomorra, um eben König Memnon zu töten und den Bruder zu rächen, die Seherin auch zu töten und alle Aufträge zu erfüllen. Das Ganze schlägt auch wieder fehl. Es gibt eine grandiose Flucht durch den Palast, den Harem, ein sehr spannendes Labor. Es gibt einen verrückten Erfinder namens Philos, der da irgendwie mit Schwarzpulver hantiert, auch ganz
Alter,
cool.
Ja.
Ja, also sehr große Da Vinci-Vibes, aber gut. Ja, die Flucht geht weiter in die Wüste und Matthäus hat die Seherin, glaube ich, auch so irgendwie als Geisel genommen, um da eben rauszufliehen. Und jetzt suchen sie Zuflucht bei den Nomadenvölkern und auf der Reise kommen die beiden sich ein bisschen näher. Und es kommt dann auch, ne, wie es kommen muss.
Dun, dun, dun.
Und Cassandra, die Hellseherin, ist natürlich an eine Prophezeiung gebunden. Sie verliert ihre seherischen Fähigkeiten, wenn sie sich da einem Manne wohl hingibt.
Tja, Pech.
Genau, das, ja. Sie kehrt dann aber trotzdem zu Memnon zurück, um Matthäus und die anderen zu schützen und tut erstmal so, als könne sie noch weiter hell sehen. Memnon riecht den Braten natürlich auch, ist klar. Und Matthäus rennt hinterher und es gibt eine große Schlacht und eine Befreiung und ein Happy End.
Genau.
So grob.
So grob und dann ist zum Schluss Matthäus der Herrscher von Gomorra, weil Memnon tot ist.
Genau. Und dann wird er wohl später dann der Scorpion King.
Ja, das Spannende ist, dass wir jetzt ja eigentlich irgendwie ein Happy End haben. Also er ist jetzt der Herrscher der freien Völker und aller anderen, die Memnon schon unterworfen hat. Und eigentlich ist er ja schon der Herr der Welt.
Ja, aber vielleicht noch nicht der ganzen Welt. Vielleicht,
ja, gut. Stellen wir mal nicht in Frage.
Nein.
Ja.
Ja. Also du hast schon gesagt, du fandst den gut.
Ja, also es ist halt, man darf nicht mit großen sprachlichen Erwartungen daran gehen.
Nein,
ich meine,
nein,
er hat The Rock Johnson.
Kann man machen.
Schon was fürs Auge. Du hast den, es gibt natürlich noch einen Sandsturm, du hast den Sandsturm vergessen.
Ich habe den, wie kann ich den Sandsturm
vergessen? Oh Gott, den Sandsturm, ja. Er hat Ralf Möller, also
ja.
Die bieten echt alles auf. Was
also
man
sehr viele
so
Conan-Vibes, sehr viele Mumien-Vibes, sehr viele
alle es Vibes. Ist halt so ein, ja, was man davon erwartet.
Voll. Also ich bin eigentlich.
Leute laufen halbnackt herum und schlagen sich mit Schwertern den Schädel
kann
ein.
Man machen. Also wir haben uns auch eine Pizza dazu bestellt und dann kann man das schön unter Trash-Abend auf dem Sofa verbuchen. Aber er hat für mich trotzdem nicht mehr so diese Mumie.
Nein, es ist halt
Ding,
was ganz,
ne?
es ist was ganz anderes.
Das anderes,
auf jeden
ja.
Fall.
Mhm. Und es, man merkt das auch schon, dass das auch der Soundtrack ist ja viel rockiger und metaliger. Also da sind verschiedene Bands drin. Ich muss noch mal kurz nachgucken, welche. Ich habe es mir irgendwo rausgesucht. Also das ist ein ganz anderer Flow auch in und eine ganz andere Schnelligkeit und Dynamik. Also
Jens, Grüße an dieser Stelle, fragte nach dem Film, und wo ist jetzt eigentlich der Bezug zu Ägypten? Wieso wollt ihr darüber reden?
Also genau.
Den werden wir jetzt herausarbeiten.
Das werden wir noch klären. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was zur Hölle? Also fachliche Referenzen beim Gucken schalten wir das erstmal aus. Aber so hinterher habe ich mich dann doch gefragt, was stimmt denn jetzt eigentlich an diesem ganzen Mischmasch an Kulturen? Und
Sie haben original, sie haben echt alles, was man irgendwie hat, zusammengeworfen.
Ja.
Und diese einzelnen Fäden versuchen wir jetzt mal vorsichtig hier rauszupicken. Ich weiß nicht, ob wir sie alle erwischen, weil alleine das rauspflücken ist schon.
Ist irre. Und wir sind ja auch nicht so wirklich vorderasiatische Archäologen, ne? Muss man ja vielleicht auch sagen.
Wir sind ja hier nur Laien, ja.
Naja, also das ist schon, also klar, wir kommen aus der Ecke mit der Ägyptologie, aber das ist echt krass komplex und sorry für die Fachexperten, wenn wir das vielleicht ein bisschen durcheinander werfen. Wir tun unser Bestes.
Zur Not meldet euch bei uns und wir sprechen darüber.
Voll. Fangen wir vielleicht bei der ersten Aufnahme an. Also auf dem Titelbild von dem Cover sind ja schon mal eine Scorpion King und Wüste und sonniges Gelb.
Sieht alles schön ägyptisch aus.
Genau, und dann kommt die erste Kameraaufnahme und das ist irgendwie Berge und Schnee.
Und Winter und es sind Wikinger.
Irgendwie. Es sind ja nicht mal Wikinger, es sind irgendwelche
Eisbarbaren.
Eisbarbaren, die sich eine heftige Schlägerei liefern und die haben irgendwie so, also die sind so ein bisschen wie in der Steinzeit. Die haben so Knüppel und Keulen und Leder und Felle. Aber,
und Geweihe.
Ja, ein Kronleuchter vor allen Dingen auch aus Geweih, total geil. die feiern Fat Party und die rühmen sich in einem Satz, die Völker erobert zu haben. Und zwar die Völker Babyloniens, Mesopotamiens, die Assyrer, die Mykener, die Sumerer und jetzt sind sie gerade eben noch dabei, die Akkadier platt zu machen, weil sie ja eben den Matthäus und seinen Bruder gefangen, nur den Bruder gefangen haben. Das sagen die so lapidar in einem Satz und dann dachte ich mir so, Entschuldigung, warte kurz, was?
Haben die eigentlich alle so zusammen gelebt?
Kennen die sich eigentlich?
Kann das eigentlich sein? Und wer sind diese Eisbarbaren?
Genau, ist auf jeden Fall fett aufgetragen, denn Babylonier, Assyrer, Sumerer sind alles Völker aus Mesopotamien.
Die haben so nacheinander gelebt, ne?
Oder nebeneinander oder übereinander und untereinander. Auf jeden Fall sage ich entweder, ich habe die Mesopotamier, dann meine ich ja schon alle die. Also ist auf jeden Fall fett doppelt gemoppelt.
Naja, sie haben sich halt alle gemacht. Alle. Ja, es sind halt so Namen, die man schon mal gehört hat. Und deswegen klingt es so, boah, ja, alle.
Alle. Das ist mega cool. Also, Mesopotamien, das Zweistromland. Mhm. Der Name geht auf Alexander den Großen zurück, habe ich auch nicht gewusst.
Okay.
Also, der hat es wohl so genannt. Ist eben das Land zwischen Euphrat und Tigris, das sich da mehr oder minder mal größer, mal kleiner ausdehnt. Und das ist, wie gesagt, eine Kulturlandschaft, in der dann ganz viele verschiedene Kulturen miteinander, nebeneinander, gegeneinander. So. Also ganz spannend die Landschaft auch, weil wir haben hier die Region des fruchtbaren Halbmonds. Ne? Erste Sesshaftwerdung der Menschen, Secondary Product Revolution. Also hier geht eigentlich so die ganze Menschsache los, so grob. Da sind wir aber 11. Jahrtausend, da sind wir dann so Richtung Steinzeit unterwegs. Der Scorpion King so von der, also die Völker, die er da alle nennt, die sind dann eher so ab dem 4. Jahrtausend. Da wären als erstes, soweit ich sehe, die Sumerer. Die sind im südlichen Mesopotamien unterwegs. Das ist das heutige Gebiet des Iraks. Und das ist so ein Konglomerat an Stadtstaaten. Also wir haben da Uruk und Ur und Nippur und Lagash. Und all diese Stadtstaaten eint eine gemeinsame Sprache und eine Religion. Werden aber alle von Stadtstaatherrschern, schönes Wort, regiert. Den Höhepunkt haben die so im 3. Jahrtausend. Das ist so korreliert mit der Mitte der ägyptischen Frühzeit und so bis ins Alte Reich rein.
Deswegen streiten wir uns ja auch immer, ne? So, wer hat es erfunden? Das Bier, die Schrift.
Die Schrift, ja.
Da ging alles irgendwie parallel.
Genau, immer einer will früher sein als der andere. Und ist auch mit der Chronologie urschwer, weil die vorderasiatische Chronologie bezieht sich ganz oft auf die altägyptische und wir auf ihre und eigentlich ist nichts davon
gesichert. Man hat keinen wirklichen Fixpunkt, sondern nur der eine richtet sich nach dem anderen. Und
ganz großes Tennis. Voll. Dann haben wir Akkad. Der Akkadier, Matthäus, kommt aus Akkad, nehme ich mal an. Das ist auch ein Stadtstaat oder eine kleine Stadt. Die steht zwar unter sumerischem Einfluss, gehört aber zur semitischen Sprachfamilie. Da kommt dann auch das Akkadische her. Und die steigen dann unter Sargon auf und gründen auch das Akkadische Reich. Von dem hat man vielleicht schon mal gehört.
Nebenbemerkung, das kommt in einem der weiteren Filme, glaube ich.
Ah.
Da geht's, kommt irgendein Sargon vor.
Müssen wir doch noch mal gucken. Irgendein Sargon, ja wahrscheinlich dieser Sargon.
Ich nehme es an.
Es gibt aber, glaube ich, auch noch Sargon der Zweite, der war auch ganz cool, der ist aber später. Akkad geht auch wieder den Bach runter, so um 2100 paar zerquetschte. Es gibt ein kurzes Intermezzo, eine Renaissance der Sumerer. Da habe ich dann ein bisschen den Überblick verloren. Dann kommt Babylon. Babylon hat man vielleicht auch schon mal gehört, babylonische Sprachverwirrung und so kommt einem auch bekannt
der
vor.
Der Turm, ne?
Die hocken aber eben Süden Mesopotamiens, so 90 Kilometer vom heutigen Bagdad. Wir kennen vielleicht aus der altbabylonischen Zeit Codex Hammurabi.
Gesetzestafeln und
genau,
so.
Hatten wir kurz in unserer Bierfolge mit der ersten verbrieften Bierpromille. Und wir kennen vielleicht auch späterer Zeit das Ischtar-Tor in Berlin.
Ja.
Das gehört zu denen.
Und den Löwen, der bei uns im Museum ist.
Der ist ja genau, drin, der genau. ist auch. Also, ja.
Gilgamesch hatten wir auch schon mal gehört. Wo ist der einzuordnen?
Der gehört, glaube ich, auch dahin.
Gut. Also Gilgamesch hat man auch schon mal gehört, auch sehr spannend.
Voll.
Nicht unsere Baustelle.
Nicht so richtig. Also die Chronologie und auch die Stratigraphie ist echt krass, denn die Babylonier und dann später die Assyrer, die haben noch so ganz viel hin und her. Babylon wird durch Assur besiegt und die stehlen die Marduk-Statue und bringen die nach Assur zurück. Dann gibt es um 612, also wieder ganz spät, die Eroberung von Ninive und Babylon haut den Assyrern wieder auf die Mütze und am Ende fällt Babylon und der Rest sowieso alles an die Perser.
Die Assyrer waren zwischenzeitlich auch in Ägypten, Assyrerherrschaft, und die Perser waren nachher auch in Ägypten und alle haben sie dann von Alexander eins auf die Mütze gekriegt und sind dann wieder vertrieben worden.
Richtig. Also es ist echt krass.
Wo sind jetzt nochmal die Hethiter? Die sind auch, und Mitanni, das ist auch irgendwo da.
Genau,
in
die sitzen aber nach Syrien oben.
Okay.
Ja, also die sitzen
also
nicht.
Also weitere der Großreiche, mit denen man auch in Ägypten zu tun hatte, ne? Hethiter, Mitanni, das war so zur Zeit des Neuen Reiches, wo man sich auch alle gegenseitig sich auf die Mütze gehauen haben. Über die Seevölker sprechen wir jetzt gar nicht, weil dann wird es richtig kompliziert.
Genau,
und zu Troja kommen wir nachher auch noch.
Genau, das habe ich nämlich auch gedacht, weil in dieser Liste, die diese Barbarenvölker da in der ersten Aufnahme vom Scorpion King eben auflisten, da ist auch, werden noch die Mykener genannt. Also die sind dann.
Da sind wir jetzt wieder in Griechenland.
Ne? Griechisches Festland, ja, die mykenische Kultur. Und dann habe ich auch so gedacht, also die einzigen, die da in all diesen Großreichen mal Tabula Rasa gemacht haben, sind ja eben diese Seevölker.
Mhm.
Aber es passt halt zeitlich mit 5000 vor überhaupt
nicht. Überhaupt
nicht,
und es passt auch nicht mit diesen Nordlandbarbaren.
Richtig. Also. Egal. Es ist also.
Niemand weiß, wer sie sind, aber sie scheinen alle platt gemacht zu haben.
Sie wurden alle platt gemacht und dann haben diese Fremdvölker da eh nur. Also, es ist ein Machtvakuum und da kann dann Memnon reingrätschen und alles unterjochen.
Mit seiner Horde Krieger aus dem Osten.
Wie auch immer.
Das war also bei diesen letzten, die letzten freien Völker, die sich da zusammengefunden haben, um die drei letzten Arkadier loszuschicken. Die waren ja auch bunt zusammengewürfelt, da waren auch so ein paar Hunnenmäßige irgendwie dabei.
Genau,
ne?
Ja, die hatten also, so ein bisschen was so mongolischen Touch, dann eben diese Amazonenherde und dann auch der Nubier.
Ja,
das sind dann eher
Balthasar, ich meine, Entschuldigung.
Also typischer Name. Also ihr seht, es ist sehr verwirrend und das wird alles so in einem Satz abgehandelt.
Und
aber
alles zusammengeworfen. Das ist halt, ne? Also das fängt am Anfang schon an mit diesen ganzen Völkern. Man hat wirklich alles, was man irgendwie so aus der Antike von Steinzeit bis zur Zeitenwende zusammennehmen konnte, was man irgendwie schon mal gehört hat, zu einer dicken Suppe zusammengekocht.
Ich meine, das hat die Mumie auch schon gemacht, aber die hat sich
aber die hier noch mehr
auf Ägypten irgendwie begrenzt. Ja.
Ja, das Spannende ist, dass Ägypten in der Tat hier irgendwie überhaupt nicht vorkommt.
Richtig.
Überhaupt nicht.
Genau, weil die wohnen ja in Gomorra.
Ja, dazu kommen wir noch.
Hervorragend.
Ja. So, wo wollen wir anfangen? Soll ich was zu Memnon sagen?
Bitte.
Memnon und Kassandra, typische antike Namen, die wir vielleicht schon mal gehört haben. Alle Seherinnen heißen Kassandra. Wir haben damit nämlich einen ganz, ganz starken Bezug zu Troja und irgendwie auch zu Ägypten. Troja, den Trojanischen Krieg, haben wir auch schon mal alle gehört, niedergeschrieben in Homers Ilias, ist der Kampf der Trojaner gegen die Griechen. Ob Homer jetzt wirklich existiert hat und ob er wirklich die Ilias geschrieben hat, man weiß es nicht. Es ist schwierig. Entstehung datiert man dieses Epos ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus. Aber man weiß es nicht genau. Es gibt auch eine Rezeption in ganz, ganz vielen anderen Werken, um nochmal den Bezug zu Ägypten herzustellen. In Ägypten gibt es zum Beispiel die demotische Erzählung der Panzer des Inaros. Total spannend und ähnelt in Struktur und Aufbau der Ilias. Das heißt, also man hat in dieser Zeit mehrere ganz große Werke, die irgendwie jeder auf das andere Bezug nehmen. Die erste schriftliche Niederlegung dieses Epos ist in der Tat in Homers Ilias, aber wahrscheinlich hat man vorher schon eine ganz, ganz lange mündliche Tradition. Antike Autoren haben die Ilias und den Trojanischen Krieg in die Zeit um 1334 bis 1135 vor Christus datiert. Heute, wenn man denn davon ausgeht, dass der Trojanische Krieg wirklich stattgefunden hat, was auch noch Teil der Diskussion ist, sagt man, dass es ungefähr im 12. oder 13. Jahrhundert vor Christus war. Das heißt, wir befinden uns hier in der Zeit des Neuen Reiches Ägyptens. Das Spannende ist, dass wir aus ägyptischen Quellen keinen Hinweis auf einen 10 Jahre dauernden Krieg um Troja hatten. Der Trojanische Krieg, ganz kurz zusammengefasst, was ist da eigentlich passiert? Paris, der Thronfolger oder Sohn des Priamos aus Troja, hat Helena, die Frau von, oh Gott, wem war es, Menelaos?
Agamemnon,
Brüder, ne? Gesehen, fand sie ganz toll, hat sie mit nach Troja genommen und an dieser Entführung der Helena durch Paris nach Troja hat sich nun dieser Konflikt zwischen Griechen und Trojanern entzündet. Es gibt übrigens auch noch so eine Geschichte mit Helena in Ägypten, da wollte ich auch mal irgendwie nachgehen. Angeblich war es nämlich gar nicht die echte Helena, die Paris mit nach Troja genommen hat, sondern nur ein Abbild der Helena und die echte war in Ägypten.
Aha.
Aber das führt uns jetzt an dieser Stelle zu weit, denn eigentlich wollen wir ja wissen, wer Memnon ist. Gehen aber nochmal zurück zu der Belagerung. Die Griechen sind also nach Troja gezogen, haben 10 Jahre lang diese Stadt belagert. Mal haben die einen gewonnen, mal die anderen. Es ging ein Hin und Her. Wir kennen auf griechischer Seite Achilles, den größten aller Kämpfer. Epische Auseinandersetzungen, das Eingreifen der griechischen Götter, mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Entschieden hat das Ganze dann Odysseus, der nämlich das trojanische Pferd erfunden hat, in dem sich die Griechen versteckt haben, angeblich abgezogen sind. Die Trojaner, oh, was steht denn da für ein Pferd vor der Tür? Holen wir es doch mal in die Stadt. In der Nacht sind die Griechen aus dem Pferd rausgeklettert, haben alle umgebracht, alle tot, Troja besiegt, Griechen ziehen wieder zurück. Odysseus geht auf seine auch wiederum 10 Jahre dauernde Odyssee, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Wie passt nun Memnon da rein? Memnon ist der griechischen Legende nach der König von Äthiopien. Beziehungsweise nicht das Äthiopien, was wir heute kennen. Man verortet das so ungefähr im thebanischen Oberägypten. Das heißt also irgendwie der ägyptische König. Laut Hesiod, auch wieder im 8. Jahrhundert vor Christus, war Memnon der Sohn der Göttin der Morgenröte Eos und des Titonus, der wiederum ein Prinz von Troja und Bruder des Priamos war. Wieso er jetzt König von Äthiopien war, also im südlichen Afrika, das habe ich nicht so ganz verstanden. Und es gibt auch die Theorie, dass es 2 Memnons gegeben hat, nämlich einmal den König von Äthiopien und einmal diesen trojanischen Memnon.
Hei, hei.
Hast du schon die Übersicht verloren?
Ja, voll.
Homer in seiner Ilias hat als allererster diesen Begriff Äthiopien verwendet, die Äthiopier. Die Bezeichnung heißt übersetzt eigentlich nur verbranntes Gesicht und bezieht sich auf Menschen mit dunkler Haut. Und Äthiopien bezeichnet ein Gebiet am Rand der Welt, am Rand der bekannten Welt, also so südlich von Ägypten, Subsahara, umfasst aber auch Nubien, den Sudan, umfasst auch Libyen im Osten und im Westen. Also alles, was da irgendwo im Süden liegt, wo die Leute so dunkle Haut haben.
Also Hauptsache weit weg.
Hauptsache weit weg, okay. Genau. Und Memnon war jetzt nun ein König von Äthiopien, ausgestattet, weil er ja nun auch ein Halbgott war, mit einer Rüstung des Hephaistos. Er hat auf Seiten der Trojaner gekämpft, weil er ja irgendwie vielleicht doch mit denen verwandt war. Und war ein ähnlich fähiger Krieger wie Achilles. Und Memnon hat nun seine äthiopische Armee als Unterstützung zu den Kämpfen nach Troja gebracht und hat die Griechen angegriffen und ist dann leider im Kampf gegen Achilles, wie so viele, gestorben. Auf Bitten von Eos hat Zeus ihrem verstorbenen Sohn Unsterblichkeit gewährt, allerdings nicht so, dass der irgendwie als Gott wieder auferstanden ist, sondern als eine Art Vogelschwarm. Es gibt nämlich die Memnoniden, das ist so eine Art Habichte und angeblich hat er dann in denen weitergelebt.
Ja. Yeah,
bist du immer noch dabei?
Ich bin voll dabei.
Also, Memnon hat weder mit Gomorra noch mit den Kriegern aus dem Osten irgendetwas zu tun gehabt, außer dass er halt sein äthiopisches Heer, also das aus dem Süden, angeführt hat. In Ägypten kennen wir heute die berühmten Memnonskolosse, die in Theben West stehen. Es sind zwei große Kolossalstatuen, die den König Amenophis III. Darstellen, die ursprünglich vor seinem Tempel aufgestellt waren. Von dem ist heute nichts mehr da, außer den beiden Statuen. Herodot, von der Nase haben wir auch schon mal was gehört, ne? Der hat als erster den Bezug hergestellt, dass diese beiden Statuen, die dort sitzen, den Memnon darstellen. Er hat aber selbst nicht so ganz daran geglaubt. Erst wieder in römischer Zeit haben wir den Bezug durch Memnon. In römischer Zeit hat man auf diesen Statuen unglaublich viele Graffiti angebracht, ne? Decius war hier, hat man damals auch schon gemacht. Und in der römischen Zeit haben diese Statuen angeblich Töne von sich gegeben, in der Morgendämmerung. Man vermutet, dass diese Kolossalstatuen während eines Erdbebens beschädigt waren und der Stein halt dann in der Morgendämmerung immer gearbeitet hat und so einen singenden, klagenden, sirrenden Laut von sich gegeben hat. Und man glaubte dann wiederum, dass es die Göttin Eos ist, die ihren gefallenen Sohn in der Dämmerung beklagt. Deswegen hat man sie also auch Memnons Kolosse benannt. In römischer Zeit hat man sie dann wieder so ein bisschen restauriert und danach haben sie nicht mehr gesungen.
Ja.
Interessant ist bei dieser Recherche, ich bin auf einen Artikel gestoßen, Memnon King of Egypt. Vielleicht haben wir dann doch wieder einen Bezug zu Ägypten. Ich verlinke euch den Artikel mal. Es ist hochinteressant. Der Autor des Artikels meint nämlich, dass der griechische Memnon, also jener König von Äthiopien, das thebanische Oberägypten, vielleicht auf einen der ägyptischen Könige zurückgeht. Das ist schwierig. Man kann Bezüge herstellen über den Namen. Und zwar haben einige der Ramessiden sich genannt Meri-Amun, Meri-Imen, geliebt von Amun. Und über dieses Meri-Imen, Memnon, stellt er also eine Verbindung her. Es ist nicht ganz klar, welcher der Ramessiden das war. Eventuell Ramses III., vielleicht auch Ramses II., die man gerne mal so ein bisschen miteinander verwechselt hat. Strabo nämlich hat gesagt, dass Memnon einen zweiten Namen trägt, nämlich Memnon Ozymandias. Und mit Ozymandias, was wiederum eine Verballhornung des altägyptischen Usama'at Re ist, was ein Name von Ramses II. Oder auch Ramses III. War, sind wir jetzt also mit dabei. Es geht noch weiter. Nora guckt schon ganz verwirrt, ihr wahrscheinlich auch. Das heißt also, gegebenenfalls geht Memnon auf Ramses II. Oder Ramses III. Zurück. Der Vater dieser Prinz Titonus ist eventuell Tachtatennen, ein altägyptischer Gott, der in dieser Zeit auch mal als Vater des Königs bezeichnet wurde. Und Eos, wiederum die Göttin der Morgenröte, Ese, Aset, da sind wir wieder bei Isis. Das heißt, man kann also über diese Namen sehr gut eine Verbindung zum alten Ägypten herstellen. Und ich saß da, habe das gelesen, dachte echt so, es ist so krass, weil du hast einerseits diese historischen Persönlichkeiten, die Ramessiden, die dann wiederum in der Überlieferung gegebenenfalls zu einem äthiopischen König in der griechischen Mythologie werden, eingebunden sind in Troja, und dann wird aber eine Statue eines anderen Königs wiederum mit diesem griechischen Memnon bezeichnet. Also irgendwie ein Zirkelschluss in sich selbst, und das hat mich überlegen lassen, wie sich eigentlich Historizität und Mythologie in diesem ganzen griechisch-römischen, ägyptischen Bereich gegenseitig beeinflussen. Das ist total faszinierend. Und ich habe Nora dann zwischenzeitlich geschrieben, und wenn ich jetzt noch nachweisen kann, dass die Schlacht von Ramses II. Bei Kadesh eigentlich Troja war, weil wenn Troja historisch stattgefunden hat, dann muss es da irgendwas in ägyptischen Quellen geben. Wobei,
ja,
wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Memnon.
Forschungsthema sitzt, ja.
Ja, wenn gespannt. Wir jetzt nochmal zurückgehen, nämlich zu Memnon, und wirklich davon ausgehen, dass Ramses III. Der Namensgeber für jenen griechischen Memnon war, dann sind wir wieder bei den Sag.
Was? Trommelwirbel.
Ramses der Dritte?
Seevölker.
Ja!
Woo.
Und damit haben wir es wieder zusammen.
Also stimmt alles, was im Scorpion King dargestellt wird?
Irgendwie schon.
Geil, du hast den Film erklärt. Hervorragend, super.
Ja, also kurz zusammengefasst. Memnon kennen wir aus dem Trojanischen Krieg, König von Äthiopien. Vielleicht geht er aber auch zurück auf einen ägyptischen Herrscher, Ramses den Dritten. Es war aber definitiv kein Frühzeitkrieger, der mit einer Horde aus dem Osten kam und in Gomorra regiert hat.
Ja, nicht. Nee.
Aber trotzdem, Memnon ist hochspannend.
Klingt total cool, aber ich frage mich ja dann, weil Troja haben wir ja gefunden.
Mhm.
Das war der Schliemann.
Genau.
So, der hat sich durch diesen ganzen Hügel gewühlt, sich ein bisschen in der Zeit vertan, aber nicht so schlimm.
Mhm.
Und dann hätten wir ja für die Kaderschlacht die Beschreibungen der Truppenbewegungen.
Mhm. Geht sich? Nee, passt nicht. Also vor allem Kadesh hat man ja, das ist ja auch eher so in diesem syrischen Bereich.
Ja.
Das Troja ist hingegen eher im türkischen Bereich. Das passt örtlich irgendwie nicht.
Ganz. Außer aber es ist halt einfach nur eine mythologisch legendäre Verortung von.
Naja, aber ich meine, du hast halt.
Weil du brauchst ja quasi eine Stadt mit Stadtmauer und das war ja Kadesh wahrscheinlich auch.
Ja.
Und dann. Ja.
Naja, also ich meine, das wäre halt einfach die Frage, ne? Ob jetzt Kadesh, die sich halt nicht 10 Jahre, sondern nur so ein bisschen auf die Mütze gehauen haben, ob jetzt die Ägypter und die Kadesh-Hethiter-Mitanni-Leute Vorbild für den Trojanischen Krieg gewesen sind oder ob es vielleicht doch eher die Seevölker waren, die ja vielleicht auch da oben in dem Bereich, wenn sie schon mit Ägyptern gekämpft haben, unterwegs waren. Also ich glaube, wir stellen hier gerade über den Scorpion King die gesamte Forschung auf den Kopf.
Ja, so machen wir das immer sehr gerne.
Sollte sich jemand mit Troja-Forschung auskennen, sollte sich jemand mit Mythologie noch auskennen und diese Verbindung irgendwie nachvollziehen können, meldet euch bei uns. Wir sind immer gespannt auf den Austausch.
Unbedingt.
Soll ich jetzt noch kurz was zu Cassandra sagen? Wenn wir schon im Trojanischen Krieg sind.
Ja, bitte.
Gut, Nora schaltet gerade gedanklich ab. Also wir schnaufen alle mal durch und gucken uns Cassandra an.
Oh ja.
Cassandra, die Seherin im Film, kennen wir auch aus Troja. Cassandra war nämlich die Tochter des Königs von Troja Priamos und seiner Frau Hekabe. Und weil sie so schön war, hat ihr Apollo, der griechische Gott Apollo, die Sehergabe verliehen. Dann wollte er noch etwas mehr von ihr, weil sie ja so schön war und weil er ihr so viele Geschenke gemacht hat. Da hat Cassandra aber gesagt, nee, Finger weg, das wollen wir hier nicht. Und als sie ihn zurückgewiesen hat, war er etwas angepisst und hat sie verflucht und hat gesagt, ja, jetzt kannst du zwar die Wahrheit sagen und hast die Sehergabe, aber niemand schenkt deinen Prophezeiungen Glauben.
Auch ein schöner Trick, weil das Problem ist, Göttergeschenke kann man nicht zurücknehmen.
Ja.
Und dann hat er das einmal halt gewährt. Einfach
genau,
da hat er
halt einfach noch ein bisschen was da drauf gesetzt.
Tricky.
Cassandra hat also den Untergang von Troja vorhergesehen und hat das gesagt und hat auch vor dem Pferd gewarnt, aber es hat ihr niemand Glauben geschenkt. Das Schicksal von Cassandra ist dann auch eher unschön. Sie wird nämlich von den Griechen dann mitgenommen. Auf dem Wagen gibt es auch von Christa Wolf einen Roman, Cassandra, Marion Zimmerbrett, die hat die Feuer von Troja geschrieben. Alle haben sie über Cassandra geschrieben. Sie ist zum Schluss auch umgebracht worden, wie irgendwie alle. Die Cassandra aus Troja, die hat jetzt hat zwar ihre Jungfräulichkeit verteidigt gegen den Gott Apollo, das hat aber nichts unbedingt mit ihrer Sehergabe zu tun gehabt. Sie ist zwischendurch auch, glaube ich, noch vergewaltigt worden, konnte trotzdem noch sehen, also alles sehr unschön. Die Jungfräulichkeit, die kennen wir aber von anderen griechischen Seherinnen, zum Beispiel von der Pythia. Pythia, so nannte man die Priesterin des Orakels von Delphi. Auch der wurde von Apollo die Gabe der Weissagung geschenkt und die war in der Tat immer eine Jungfrau. Ob sie durch den Verlust ihrer Jungfräulichkeit aber dann auch die Sehergabe verloren hätte, ich weiß es nicht. Über den Verlust der Jungfräulichkeit und wie wichtig das ist und überhaupt nicht, sprechen wir jetzt mal nicht. Anderes Thema. Aber was ich gefunden habe, ist, dass wir mit dieser Cassandra im Scorpion King eine Verbindung haben zu, du wirst es nie ahnen.
James Bond. Also ich weiß das.
Ja, genau. Du weißt es, weil du auch geguckt hast.
Oh ja.
Aber ihr wusstet das bestimmt nicht. James Bond, Live and Let Die, Roger Moore. Dort gibt es nämlich eine Seherin mit Namen Solitaire.
Mhm.
Und Solitaire Er hat genau die gleiche Position dabei wie hier die Cassandra, steht nämlich auf Seite des Bösen, verguckt sich dann in Bond, lässt sich von ihm flachlegen, verliert ihre Sehergabe, geht zurück, wird, glaube ich, auch durch irgendwie ihren ehemaligen Boss getestet. Ich glaube schon, den Film leider auch wieder nicht gesehen. Aber das ist genau exakt diese Vorlage, die wir hier mit der Cassandra im Scorpion King haben.
Richtig, ja.
Also, gut geklaut ist halb gewonnen.
So sieht's aus.
Also, Memnon und Cassandra definitiv aus Troja.
Ja, sehr, sehr cool.
Mhm. Was hast du noch?
Ich habe noch was. Bezüge zu Altägypten muss gar nicht mal so kompliziert sein. Wir fangen einfach mal beim Titel an. Skorpionkönig.
Ja, der König Skorpion.
Den gibt es nämlich in Altägypten und sogar zweimal.
Ja, Skorpion 1 und Skorpion 2.
Ja, wird vielleicht dann doch wieder etwas verwirrender.
Naja, komm, ich meine, wir von Ramses 1, 2, 3 bis 12.
Ja, okay. Was ich auch sehr schön fand, ist nochmal kurzer Rückbezug auf die Mumie kehrt zurück. Da heißt es nämlich auch, ja, der Skorpionkönig, voll mächtig und so. Aber man hat super lange in der Geschichte, also auch in der Geschichtsforschung, in der Ägyptologie, nichts über den gewusst. Und das hat, glaube ich, die Ivy auch gesagt. Mhm. Oder einer von denen hat es auch kurz erzählt. Und tatsächlich hat man sehr, sehr lange über auch ja diese frühzeitlichen oder diese prädynastischen Könige der 0. Dynastie lange gar nichts gewusst. Mhm. Also wir haben natürlich diese Königslisten, den Palermo-Stein zum Beispiel oder im Setos-Tempel. Und wir haben natürlich die praktischen Dynastien mit den Königsnamen von Manetho. Aber die fangen ja logisch alle bei 1 an.
Ja.
Na, so. Mit klar. Reichseinigung, mit Pharao und wie sich das alles so gehört, fängt erste man bei Dynastie, 1 an. Zack. Erste Dynastie, zack. Und davor ist bei Manetho zum Beispiel die Götter und so mythische Herrscher. Mhm. Ja, das große Reich der Legenden und Sagen. Und das hat man dann eben auch so in der Forschung angenommen, dass man dann einfach bei der ersten Dynastie angefangen hat und sich das Königtum quasi von den Göttern abgeleitet hat. Und erst dann im 19. Jahrhundert hat man so langsam Könige gefunden, die man nicht einordnen konnte. Hm. Die hatten komische Namen, also vielleicht sowas wie Fingerschnecke.
Ja, den König Fingerschnecker, den musste ich sofort dran denken. Fingerschnecke ist super.
Ist so cool, ja. Und es gibt auch einen, der heißt Krokodil.
Ah.
Es gibt keinen, der heißt Nilpferd, ich bemängel das an dieser Stelle, aber egal. Fingerschnecke ist
Krokodil.
Auch cool.
König Krokodil.
Und so haben wir das dann erst so peu à peu und dann eben auch mit den Funden in Abydos sich rauskristallisiert hat, dass diese mythischen Könige gar nicht so mythisch sind, sondern dies Realita gegeben hat.
Also Abydos und El-Gab und die Gräber der Frühzeitkönige sind ja auch nochmal wieder sowas, wo Historie und Mythologie sich in Ägypten miteinander vermischt haben. Mhm. Ich mache den Topf mit dem Osiris-Mythos jetzt nicht auf, ich lasse das jetzt hier einfach so stehen.
Die Büchse der Pandora, da sind wir wieder. Mhm. Also Abydos ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema mit seiner Osiris-Rezeption und späteren kultischen Verehrung. Was uns da besonders interessiert, ist eben das Areal U.
U.
U, sehr kreativ.
UJ,
genau.
Kenn ich.
UJ ist eben das Grab J im Friedhof U in El-Gab bei Abydos. Da haben nämlich 1988 Werner Kaiser und Günther Dreyer dieses Grab eben gefunden und festgestellt, das gehört einem König mit dem schicken Namen Skorpion.
Da-da.
Da-da. Und dieses Grab ist einfach der Hammer.
Es ist so großartig. Wir verlinken euch das über das DAI, das Deutsche Archäologische Institut in Kairo.
Ja.
Da gibt es nämlich auch Grabungsberichte dazu.
Voll. Es gibt unendlich viele Grabungsberichte und über Skorpion und seinen Namen eine schiere Flut an Forschungsliteratur, was jetzt dieser Name bedeutet oder nicht bedeutet und ist er ein König gewesen oder wie oder was. Aber egal, ganz kurz zum Grab. Ich mache das hier der Verwirrung halber auch chronologisch, also Skorpion 1, weil es gibt ja dann noch den Skorpion 2. Da komme ich gleich dazu. Skorpion 1 in Abydos, in seinem Grab UJ, ist so ein Standardgrab, Grubengrab mit Lehmziegeln, hat aber 12 Kammern, ziemlich cool. Das ganze Ding ist so 8 bis 10 Meter ungefähr groß und war mal mit einer Balkenabdeckung geschlossen, hatte vielleicht auch mal einen Sandhügel oben drauf, das lässt sich nicht mehr so richtig rekonstruieren, aber das Ding war noch voll mit Beigaben. Darunter eben ein Elfenbeinstab, so ein Hekka-Zepter, also dass er auch die Hieroglyphe für Herrscher ist oder so ein Herrscher-Symbol. Jede Menge Elfenbeintäfelchen, so kleine Etiketten, die Beschriftung hatten für die Wein- und Bierkrüge. Und da gibt es zum Beispiel eins, das nennt eine Plantage des Skorpion. Mhm. Also auch in diesen Elfenbeintäfelchen kommt dieser Skorpion vor. Und auch auf Ritzzeichnungen in den auf den Gefäßen selber. Und da gibt es eben Skorpione, die kann man auch sehr gut erkennen. Die sitzen auf so kleinen, rechteckig gestreiften Dingern. Mhm. Und da heiße Forschungsdiskussion, ob das ein Vorläufer von einem Serrech ist.
Serrech ist diese Palastfassade, die man in späteren Königsnamen auch hat, wo dann der Horusfalke oben drauf sitzt.
Genau, ist quasi der Vorläufer der Kartusche. Mhm. Hier dann eben noch eine stilisierte Palastfassade, um den Bezug zum Palast und Herrscher herzustellen. Also richtig tolles Grab, sehr, sehr cool. Das war eben Skorpion 1. Und wir haben ihn Skorpion 1 genannt, weil, bisschen verwirrend, 150 Jahre vor der Entdeckung von UJ. Ja, mhm. Gibt es dann nämlich in Hierakonpolis eine Grabung, 1897, 98 ungefähr. Da gräbt der Ägyptologe James Edward Quibble und der findet in Hierakonpolis in dem Tempel ein Depot, das Hauptdepot, mit ganz vielen tollen kultischen Sachen, zum Beispiel die Nama-Palette.
Oh.
Ja, nicht nur die Nama-Palette und den Keulenkopf von Nama, sondern eben auch Keulenköpfe, die im Dekor so aussehen wie das von Nama, steht aber Skorpion drauf.
Und das ist jetzt Skorpion 2.
Richtig, also, ja, genau. Also der ist zuerst gefunden worden.
Datiert aber später.
Datiert aber später, also zwischen Skorpion 1 und 2. Die gehören beide in die 0. Dynastie, liegen aber so grob 150 Jahre Pi mal bummelig.
Naja schon, aber ich meine, wie wir das ja bei den Ramessiden gesehen haben, wenn sich also ein König nach einem vorherigen König benannt, dann muss der schon ziemlich großartig gewesen sein.
Die sind alle großartig.
Ja, aber ja, die Skorpione also, scheinbar noch mehr, weil genau. Es gibt keine 25 Könige Fingerschnecke.
Nee, das nicht.
Schade.
Ja, also Skorpion ist tatsächlich, glaube ich, der einzige Name, der wirklich in der 0. Dynastie zweimal vorkommt. Und es gibt auch eine richtig große Diskussion, ist Skorpion 2 Vorgänger, Nachfolger von Nama oder ist es sogar Nama?
Ja.
Weil die sich stilistisch eben so ähnlich sehen. Und ich gebe euch auch die Publikation von Quibble, die ist online. Da könnt ihr euch diese Keulenköpfe mal ansehen. Die sind zum Teil relativ zerstört, aber man sieht da eben auch wieder den König mit der weißen Krone, mit dem Pinökel. Mhm. Und der hat so eine Meerhacke in der Hand und wahrscheinlich irgendwelche Kanalarbeiten.
Mhm.
Und die Rückseite dieses Keulenkopfes ist leider, leider sehr stark zerstört. Es gibt aber Forscher, die sehen da wohl noch so eine kleine Spirale. Die könnte zu einer roten Krone gehört haben.
Mhm.
Und dann wäre auch schon vor Nama ein motivische Darstellung
von
der roten
und Ägypten.
Genau, rote und weiße Krone auf einem Ritualgegenstand in Hierakonpolis.
Wobei, wenn nur Name und Skorpion halt derselbe sind, man muss dazu wissen, dass Namer, das ist der Wels, ne?
Mhm.
Also die sehen sich von den Zeichen her auch schon relativ ähnlich. So ein Bartwels und so ein Skorpion, die haben dieselbe Form.
Genau, deswegen wird das eben auch sehr, sehr heiß diskutiert, inwieweit das derselbe zwei verschiedene ganz andere sind.
Mhm.
Ist aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend und es könnte vielleicht auch Sinn machen, diese Reichseinigung, die Nama ja zugeschrieben wird, ne, der irgendwie in einer großen Tabula rasa Ober- und Unterägypten vereinigt hat, ob das wirklich so ein Staatsstreich Deluxe ist, was man so über Nacht mal irgendwie macht. Ist vielleicht schwierig. Vielleicht ist es wirklich ein schleichender Prozess, der auch über mehrere Herrscherdynastien oder Herrscherabfolgen geht. Also vielleicht sogar
so
zwei oder drei Herrscher.
Festigung der Herrschaft, genau.
Weil da ist es ja genau so. Wir haben auch in Ägypten am Nil lang diese kleinen Stadtstaaten, diese kleinen Königtümer, ganz ähnlich wie in Mesopotamien auch, die peu à peu zusammenwachsen. Und diese Eroberung, die ja die von Manitou unter König Menes angesetzt wird, auch eine heiße Diskussion, wer dieser Menes eigentlich ist.
Ob Skorpion, ob
Nama oder ob es ihn überhaupt gegeben hat. Und da wird eben von einer großen Eroberungswelle gesprochen und die können wir archäologisch gar nicht nachweisen.
Mhm.
Ja, also man müsste irgendwo mal Krieger finden, Menschen, die oder Körper, menschliche Überreste, die Hinweise darauf geben, dass die in einer Schlacht gekämpft haben. Es müsste Brandhorizonte geben, es müsste irgendwelche Arten von Zerstörung geben, wenn das wirklich so ein krasser historischer Eingriff gewesen ist.
Wie wir das hier im Film gesehen haben.
Genau.
Ne?
Es gibt in Tal el-Fara einen Brandhorizont. Der ist ziemlich cool. Nein, es ist nicht Tal el-Fara. Oder doch? Ich muss es nachgucken.
Wir tragen das nach.
Oh Gott, mein Gehirn hört schon wieder. Bei Frühzeit ist einiges gelöscht worden, stelle ich gerade fest. Aber dieser Brandhorizont ist relativ klein. Ja, und das ist dann die Frage, reicht das, um wirklich so eine Eroberung nachzuweisen oder nicht? Und wenn wir jetzt eben diese Keulenköpfe miteinander vergleichen von Nama und von Skorpion, dann ist es vielleicht so, dass wirklich zwei mehrere Herrscher da so einen schleichenden Prozess, der vielleicht nicht gar nicht mal kriegerisch war. Weil eben diese Hacken, die die in den Händen halten, die gibt es auch auf der Städtepalette. Da sind auch Tiere, ein Stier, ist da auch ein Skorpion
und
dabei?
Ein Löwe.
Und da sind eben Hacken an diesen Mauern. Und die Frage ist, ja, Hacken können etwas zerstören.
Oder halt auch Stadtgründungen sein.
Könnten auch Gründungen sein, weil diese Meerhacken sind ja Ackergerät für Ackerbau, also auch etwas Bauendes, Erschaffendes.
Es ist schwierig, aber dass man sich in diesem Film hier für den Skorpion, den Scorpion King entschieden hat, liegt nah, weil da kann man natürlich viel dramatischer mit arbeiten. Deswegen wird ja Matthäus wird ja auch von einem Skorpion gebissen und die Seherin muss ihn retten. Und mit dem Bartwels wäre das etwas schwierig geworden.
König schlagender Wels.
Genau.
Ja. Und dann greift er den Nil und beißt dem Wels den Kopf ab und wird der Name. Ja, nee.
Nicht ganz.
Ne. Also Skorpion ist auf jeden Fall schon cooler. Vor allen Dingen auch, wie er ja in der Mumie 2 dargestellt wird.
Ja, ja.
Halb
The
Rock, halb Skorpion. Super.
Ja. Hast du noch was zu unserem Museumsskorpion?
Museumsskorpion. Ich habe nur ganz kurz, dass wir den Skorpion auch nicht nur lokal um Hierakonpolis fassen können, sondern zum Beispiel in Felszeichnungen am zweiten Katarakt, also ganz im Süden, und auf Gefäßinschriften im Norden, nämlich in Minshat Abu Omar. Wo ja Herr Wildung hier mit dem Ägyptischen Museum gegraben hat.
Ende der 70er, Anfang der 80er, auch ein bisschen her.
Das heißt, wir haben auch über ganz Ägypten wirklich Gefäßaufschriften, Felsinschriften, Objekte, die eben diesen Skorpionkönig tragen. Das heißt, das klingt schon mal cool, wenn ich einen Herrscher nicht nur lokal an einer Stadt, sondern über ein ganzes Land nachweisen kann. Klingt das schon verdächtig, auch nach Reichseinigung. Aber da ist natürlich auch ein Problem, dass wir nur sehr selektive Erhaltung haben.
Ja.
Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Genau, und Roxane hat gesagt, wir haben auch einen Skorpion hier im Museum.
Ja, das haben wir in der Tat, beziehungsweise vielleicht auch ein Name, man weiß es nicht. Wir haben bei uns im Museum im Raum Kunst und Zeit ganz am Anfang eine kleine Statue. Ich liebe sie, sie ist mega. Es ist der Oberkörper und der Anfang der Beine von einer Statue, die aus so gestreiften grün-schwarzen Stein hergestellt ist und man hat wirklich diese Musterung des Steins in diese Statue mit eingearbeitet. Also die ist unglaublich schön, von ganz großer Kunstfertigkeit. Die Person steht, also wahrscheinlich ein Mann steht, die Arme an den Seiten herabhängend, also schon in dieser typischen ägyptischen späteren Statuenhaltung, aber es sind ein paar ungewöhnliche Dinge dabei. Also zum einen ist oben die Bruchkante, wo der Kopf weggebrochen ist, da sieht man noch den Ansatz eines Vollbartes. Den kennen wir aus anderen Frühzeitstatuen, vollständig erhaltenen Statuen. Das heißt, da waren die Könige noch nicht so richtig bartlos, beziehungsweise mit dem künstlichen Königsbart versehen wie in späterer Zeit, sondern der muss noch einen Vollbart gehabt haben. Und auch die Kleidung weist noch auf diese Frühzeit hin. Der trägt nämlich keinen klassisch altägyptischen Schurz, sondern eine Phallustasche und hat hinten nackte Pobacken. Woher wissen wir jetzt, dass das König Skorpion ist? Wenn man genau hinguckt, also sieht man jetzt in der Ausstellung nicht, sondern da muss man mit ganz, ganz hartem Streiflicht drüber gucken, dann sieht man, dass der unterhalb der Brust eine ganz feine Ritzung ist. Und weil die nur so klein und schlecht zu erkennen ist, kann man sie halt auch nur ganz schwer lesen. Und man vermutet, dass es, je nach Lesung, entweder König Namer oder König Skorpion ist.
Ja.
Das heißt, wir haben den Scorpion King bei uns im Museum. Wenn ihr also das nächste Mal da seid, guckt ihn euch an, starrt ihm auf die Pobacken.
Kann man die sehen von vorne? Von der Seite?
Ich glaube, so in der Spiegelung vielleicht ein bisschen. Eventuell, ja. Ich weiß es nicht. Also guckt, versucht und sonst starrt ihn halt von vorne an.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall, weil es wirklich ein ganz, ganz tolles Stück.
Wir machen ein Bild natürlich auch noch in die Shownotes.
Absolut.
Was hast du jetzt noch?
Was habe ich jetzt noch? Also ich habe so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, war das wirklich so? Stimmt das alles so?
Soll ich noch was zu Gomorra sagen?
Ja, genau. Gomorra müssten wir auch noch klären.
Gomorra müssen wir auch noch klären. Blut, Schweiß und Tränen und Explosionen und eine Stadt. Was war eigentlich Gomorra? Haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Ne? Sodom und Gomorra werden immer paarweise genannt. Biblische Städte, die wegen ihrer Sünden von Gott durch Feuer und Schwefel vom Himmel zerstört worden sind. In den Genesis-Büchern, in der Bibel kann man das gerne nachlesen. Ich habe euch diese Geschichte mal ganz kurz zusammengefasst. Sodom und Gomorra, im Heiligen Land gelegen die Städte, und Gott hat gedroht, diese wegen ihrer Sünden zu zerstören. Aber Abraham, man kennt ihn ja, den großen Patriarchen, dessen Neffe Lot lebte mit seiner Familie in Sodom, und Abraham hat Gott angefleht, doch die Stadt zu verschonen, weil bestimmt nicht alle Menschen dort drin böse waren. Und Abraham hat mit Gott gehandelt und hat ihn schließlich so runtergehandelt, dass wenn es also nur 10 anständige Menschen in dieser Stadt gäbe, dann würde Gott sie verschonen. Und Altes Testament, ne? Gott war da noch wesentlich präsenter irgendwie und hat so richtig eingegriffen. Gott hat also 2 Engel losgeschickt nach Sodom zu Lots Familie, und die beiden Engel sollten halt gucken, wie das da in der Stadt abgeht. Und kurz zusammengefasst, die Engel sind gescheitert. Also die Bevölkerung von Sodom hat gesehen, oh, da sind 2 Fremde, los, gebt sie uns raus, wir wollen mit denen Dinge anstellen. Sodomie, ne, hat man auch schon mal gehört, also der homosexuelle Verkehr von Männern in dieser Zeit, alles ganz böse. Also die Menschen wollten eben die beiden Engel haben, um mit ihnen Dinge zu tun. Die Familie ist schließlich, die Familie von Lot ist aus der Stadt geflüchtet, weil, ne, es gab also keine 10 anständigen Menschen. Und Gott hat dann Feuer und Schwefel auf die Städte regnen lassen, um sie zu zerstören. Bei dieser Flucht hat sich die namenlose Frau von Lot umgedreht, entgegen des Verbotes, man sollte nämlich nicht zurückgucken, und ist ob des Anblicks der Zerstörung der Städte zu einer Salzsäule erstarrt. Kennt man auch noch, ne?
Das kenn ich
noch. Salzsäule,
ja.
Erstarren, das geht daraufhin zurück. Und ja, also Lot und seine Töchter sind entkommen. Die beiden Städte sind zerstört worden. Und man hat nun versucht, das Ganze natürlich auch wieder archäologisch zu greifen. Gomorra, Sodom und Gomorra, also es spielt halt meistens alles in Sodom, aber Gomorra gehörte auch noch so direkt dazu. Die Städte lagen wohl in der Gegend des heutigen Toten Meeres. Und es gibt mehrere Theorien. Zum einen, dass es durch ein Erdbeben zerstört worden ist. Das ist also so, diese bröselige Salzkruste am Toten Meer da zusammengerutscht ist. Da können auch Schwefelgase bei mit rauskommen. Oder, was ich persönlich noch viel spannender fand, dass es eine Zerstörung durch ein Meteoritenereignis war. Und es gibt ein Paper von 2021, das nun Sodom mit der Stadt Tell el-Hammam in Jordanien in der Nähe des Toten Meeres identifizieren will. Und in diesem Stadt Tell el-Hammam hat man also nachgewiesen, dass man dort wirklich geschmolzene Ziegel hat, dass man geschmolzene Tongefäße hat, dass man zerstörte menschliche Körper hat, die auf eine sehr, sehr starke Explosion hinweisen. Und man glaubt, dass dort also ein Meteorit wohl in der Nähe oder auch in der Luft explodiert worden ist und diese ganze Stadt, ja, durch Feuer und Schwefel vom Himmel geplättet hat. Ich habe vielleicht mal von diesem Tunguska-Ereignis gehört in den 1910ern, 20ern in der Steppe von Russland, wo also auch ein wahrscheinlich Meteorit explodiert ist und da die Bäume kilometerweit platt gemacht hat. Das Paper ist öffentlich zugänglich über Tell el-Hammam, das kann ich euch gerne mal verlinken, möchte aber auch nicht verschweigen, dass es zu diesen Untersuchungen auch sehr kritische Stimmen gibt, auch das verlinken wir, die nämlich sagen, man hat also auf Biegen und Brechen seine Forschungsergebnisse dahin interpretieren wollen, dass es sich also um das antike Sodom gehandelt hat. Das heißt also, man ist da schon mit einer gewissen Bias dran gegangen und hat also sich das so erklärt, wie man das halt gerne hätte. Gerade mit diesen Bibelstudien steckt halt nicht nur einfach wissenschaftliche Archäologie dahinter, sondern da steckt auch immer noch eine gewisse Weltanschauung dahinter. Gerade in diesem Bereich historisch festzulegen, was in der Bibel geschrieben steht, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Aber spannend fand ich, dass sie sich in dem Film eben nicht auf Sodom versteift haben, sondern dass sie halt die Partnerstadt Gomorra genommen haben.
Vielleicht noch nicht so stark vorbelastet war.
Ja, möglicherweise, aber da gehört das Ganze hin. Also höchst spannend.
Super cool, ja.
Sind wir also auch mit den Explosionen zum Schluss irgendwie ganz gut mit dabei.
Ist ja alles explodiert, wunderbar. Ach,
ja, dazu wieder noch zu dem kleinen Da Vinci, dem griechischen,
ja,
der ja das Schwarzpulver da erfunden hat. Nebenbemerkung, ihr erinnert euch, wir sind hier 3000 vor Christus. Das Schwarzpulver in China 1000 nach Christus erfunden. Ja. Also er hat zwar gesagt, ja, da waren da Reisende aus dem Osten und die haben ihm dieses Pulver und so weiter, aber Alter, da stecken 4000 Jahre dahinter. Also da
eher eine Zeitreise gemacht,
ja,
haben.
Wahrscheinlich.
Ja. Und du siehst ja auch in seinem Labor hinten diese ganzen Katapulte und Flügel,
ja, krass.
Sachen, die er da baut.
Es ist also halt das Da Vinci, ist, ne?
Alles Da Vinci. Ja.
Den Schauspieler kennen wir übrigens auch, ne?
Ah ja?
Ja, den kennen wir nämlich aus dem Herrn der Ringe. Das ist der König von Rohan.
Oh.
Und wir kennen ihn von Titanic. Es ist nämlich der Captain. Mir ist gerade sein Name entfallen. Ich glaube, Bernard Cromwell oder irgendwie sowas. Ziemlich bekannter Schauspieler.
Ich war zu abgelenkt.
Ja, von seinen Erfindungen.
Ja.
Kann schon passieren.
Ja, Wahnsinn. Also es ist wirklich ein Ritt durch die Geschichte. Ne? Also auch die, die reiten da auf Kamelen und Pferden.
Ja,
weil man denkt, nein. Also
weder das eine noch das andere.
Genau, also Pferde halt so ab der zweiten Zwischenzeit, die kommen da auch dann so langsam erst rein. Mhm. Und ja, Kamele super spät erst so, also domestiziert im südlichen Arabien und kommen dann ganz, ganz spät erst in Ägypten zum Tragen. Dann auch ganz spannend, diese großen Schlachten und Eroberungen, wie viele tausend Männer da am Platz stehen.
Mhm.
Also optisch schon mal wieder ganz cool, weil ich dachte, hey, sieht wieder aus wie so mittlere Reichsmodelle.
Mhm.
Dann haben die da aber Krummschwerter,
mhm,
dann haben die Fensteräxte,
mhm,
also auch wieder so Bronzezeit aus der Region, wieder alles wieder bunt gemischt. Und dann habe ich auch gedacht, erstmal so ein stehendes Heer, wie da gezeigt wird, in der ägyptischen Frühzeit, never.
Nee, ja? Definitiv nicht.
Also wirklich überhaupt nicht. Das sind eher Ausmaße, da denkt man vielleicht so ans Römische Reich oder Alexander den Großen.
Mhm.
Und dann habe ich noch in meinem Gehirn gekramt, weil ich dachte, da war doch mal was. Es gibt nämlich eine verlorene große Armee.
Aber das war Kambyses, ne?
Genau, ja. Unter Kambyses. Das steht auch wieder bei Herodot, unserem guten Freund.
Mhm.
Der berichtet nämlich von Kambyses Armee.
Der ist nach Siwa gezogen.
Genau,
ne? Das war so mit Alexander dem Großen. Und
genau, mit 50.000 Leuten zieht er nach Siwa. Er wollte das Orakel sich vorknüpfen, weil das Orakel hat ihn nicht als Herrscher bestätigt. Und dann gab es einen großen Sandsturm und die Armee ist einfach weg.
Tja.
Keine Ahnung, also das fand ich dann auch wieder ganz schön hier zum Scorpion King und dem Sandsturm und diese Armee,
ja,
die
schon
schweigsam in der Wüste irgendwo wartet.
Untergeht, ja. Mhm.
Kann man vielleicht da auch wieder reintun. Da gebe ich auch nochmal was in die Shownotes, da habe ich vorhin nur kurz drüber gescrollt. Ja, aber wie gesagt, auch hier wieder ein schönes Mischmasch und auch in Gomorra, dieser schöne Markt, über den die da gehen.
Mhm.
Und dann ist da tatsächlich ein Händler aus Pompeji.
Ja.
War vielleicht, ehrlich?
Warum?
Und dann epischer Fight von dem Scorpion King und dem, wie heißt der Typ? Memnon. So, siehst du, ich bin schon wirklich durch. Und dann sagt er was von wegen, sein Schwert ist aus Stahl.
Ja, und ich habe auch gedacht, so,
hast du nicht gesagt?
Sicherheit nicht.
Oh, Wahnsinn. Ja, aber egal. Es war ein schöner Film.
Ja, eben schon. Wir haben auch noch ein paar andere popkulturelle Bezüge. Und zwar fühlten wir uns an einigen Stellen sehr an Conan erinnert.
Oh, yeah.
Also gerade wie der Scorpion King da mit seinem Schwert irgendwie rumwedelt. Das sind, glaube ich, im Hintergrund irgendwie auch mal solche Aufbauten.
Genau, die reiten da so durch die Wüste.
Und da sind solche Dinger, so,
da sind so,
mit so, wo so Flatterband irgendwie dran
ist. Da sind
dran,
so Stangen und da hängen nicht nur Flatterbänder dran, sondern auch schöne Knochen.
Ah, okay.
Und
das
die sind eins zu eins
aus Conan. Und gerade auch die Szene, wo er eingebuddelt ist in den Boden und dann diese Feuerameise tot beißt. Da gibt es nämlich Conan, der irgendwie gekreuzigt am Baum hängt und einem Geier den Kopf abbeißt. Kommt es in dem Film vor? Ich muss ja sagen,
ja.
Schwarzenegger, Conan,
ja, ja,
man kennt ihn. Ich bin ja noch früher geprägt worden. Ne? Also mein Vater hat ja die Bücher gehabt.
Das gibt Bücher.
Ja, natürlich. Conan, Robert E. Howard.
Ja, nein, ich weiß schon. Ja.
Oh mein Gott.
Nein, ich weiß schon, aber
das waren so kleine Taschenbücher. So. Mein Vater hat sowas früher immer gelesen und ich dann halt, ich habe auch alles diesen Schund gelesen. Und deswegen bin ich also eher mit dem literarischen Conan aufgewachsen als mit Schwarzenegger. Und deswegen habe ich mich auch in dieser ganzen Geschichte dran erinnert gefühlt, weil Conan wird ja nachher dann später auch König und herrscht auch über ein Reich, auch so mehr unwillig als irgendwie, er rutscht da halt so rein. Und das ist halt genau das Ganze, was wir auch hier haben, ne? Mit dem Arkadier Matthäus, der ja dann als Krieger sich auf einmal als König wiederfindet. Ja. Also das war schon sehr schön, also da hat man definitiv was gehabt. Und noch viel auffälliger, ich habe den Film früher halt schon mal gesehen, aber da hatte ich noch nicht Assassin's Creed Origins durchgespielt.
Ah, ja.
Und es kann mir niemand sagen, dass sich die Macher dieses Spieles nicht sowas von an diesem Film haben inspirieren lassen. Das fängt an am Anfang mit diesem nächtlichen Überfall auf das Lager. Ich habe mich so daran erinnert, wenn man mit Bayek irgendwelche Lager plündern muss und dort bei Nacht irgendwie reinschläft. Matthäus sprintet irgendwann mal über eine Gebäudemauer. Das sind 1:1 Szenen, die sich in Assassin's Creed wiederfinden. Genau wie das eingegraben sein, bis zum Hals im Sand. Auch das hat man 1:1 in einer ziemlich großen epischen Szene. Muss sich dann da auch wieder aus dem Sand befreien, hat halt keinen Pferdedieb, aber hat das eigene Pferd. Ganz zum Schluss die Schlangen in Gefäßen, die er zerschlägt, die dann immer auf ihn kommen. Das hat man in jedem Grab, das man plündern muss, dass man erstmal alle Tongefäße zerschlagen muss und einem dann die Schlangen entgegenspringen. Und das Kamel, Matthäus pfeift irgendwann und auf einmal steht das Kamel neben ihm und auch das ist 1:1, wie man das bei Assassin's Creed Origins hat.
Mega cool.
Es ist also dieser ganze Film, den hätte man eigentlich 1:1 in das Computer, oder er ist 1:1 fast in das Computerspiel mit umgesetzt.
Cool.
Großartig.
Voll.
Total.
Ja. Was ich auch so spannend fand, nochmal zu den Schauspielern. Mhm. Wir haben ja mit Conan, Arnold Schwarzenegger, Mr. Universe und Bodybuilding. Ja. Und auch die Schauspieler und Schauspielerinnen jetzt im Scorpion King haben auch ganz viele Sportbezüge.
Ja, klar. Ich meine, also es war die erste große Rolle von Dwayne Johnson.
Genau. Ne? Und der ja auch, ne, also durchs Wrestling auch berühmt geworden ist. Dann haben wir ja Ralf Möller, der auch mal Mr. Universe
war. Der hat auch mal Conan gespielt.
Ja, genau. Aber was auch cool ist, die Darstellerin von Cassandra.
Kelly Hu.
Die hat einen schwarzen Gürtel in Karate.
Voll.
Mhm. Und die Darstellerin der Amazonenkriegerin Isis.
Über die haben wir noch gar nicht gesprochen, aber.
Auch ziemlich cool. Die hat eine Medaille in Olympia.
Aha.
84 und 88, also zwei.
Ja.
Cool, oder?
Ja. Und wie heißt er denn jetzt wieder? Den Balthasar? Den kennt man ja auch.
Ach,
ne?
Ja.
Ja, oh, Namen.
Ich bin so schlecht mit Namen. Ist auch The Green Mile.
Ja, genau. Danken, irgendwas danken, ich weiß es nicht.
Weiß es auch nicht.
Gestern zu. Wie war das? Häschen, jetzt sag doch mal, wie heißt der denn?
Ja, Häschen.
Häschen. Nebenbemerkung, während Nora irgendwie sucht, wie er heißt, wir hatten gestern Abend bei uns im Museum zu Gast zu einem Vortrag Marc Benecke.
Es war so, so cool.
Es war so großartig, entstanden aus einer flapsigen Idee von Kollegin Nadja und mir, wo wir uns im Frühjahr überlegt haben, so, dass wir zu Halloween noch halt mal so einen richtigen Knaller haben wollen und dann drauf gekommen sind, rumgeflapst haben, gesagt haben, oh, wir können einfach mal Marc Benecke fragen, der macht ja auch so Vorträge, vielleicht kommt er mal zu uns. E-Mail geschrieben und dann hat er ja gesagt. So. Natürlich nicht ganz umsonst, das heißt, es ist also so richtig mit Vertrag und allem drum und dran. Und gestern hat nun der Vortrag stattgefunden und es war richtig, richtig cool. Und Marc Benecke und Ines, seine Frau, sind auch total nett. Und deswegen war das ein Zitat von gestern, weil ihm nämlich auch beim Vortrag irgendwie ein Name nicht einfiel und er sich zu Ines umwandte und genau das Ganze fragte. Mir wurde ständig irgendwie auch noch eine Handykamera ins Gesicht gehalten. Das heißt, möglicherweise kommt da auch noch ein bisschen Content auf YouTube. Und Marc Benecke kennt jetzt auch unseren Podcast Mummies and Magic. Und ich musste den gestern auch bewerben. Und vielleicht findet ja die einen oder anderen den Weg hierher.
Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja, mehr Zuhörerschaft ist immer gut. Mhm. Und ja, genau.
Hast du es gefunden?
Ich habe es gefunden. Michael Clark Duncan.
Das ist war ich mit Duncan doch ganz gut.
Also so Michael Clark, ja,
furchtbar. Also Michael Clark Duncan, den kennt man natürlich auch, der ganz viel gespielt hat. Also es ist eine echte Riege eigentlich
auch. Ja, es sind coole Leute dabei. Wirklich spannend und toll.
Und dann gibt es noch Fortsetzungen.
Ja.
Also es gibt den Scorpion King 2, 3, 4 und 5. Und 2 bis 4 habe ich übersprungen, weil es die gerade nicht frei verfügbar gab. Aber den fünften Teil der Reihe habe ich gefunden. Der nannte sich Book of Souls. Also 2 bis 5 sind direkt Veröffentlichung auf DVD. Beziehungsweise im
Deswegen
Streaming.
Deswegen ist das auch so an mir vorbeigegangen. Ich habe das irgendwie mich ein bisschen erschrocken, als es hieß, es gibt 5 Teile.
Ja, also es spielt leider auch seit dem zweiten, also im ersten schon Dwayne Johnson, im zweiten schon nicht mehr. Die wechseln dann die Schauspieler irgendwie durch. Der in der im fünften Teil, ist sowas von überhaupt nicht mehr Scorpion King und Arcadia. Er hat irgendwie braune Haare und blaue Augen und ich denke so, irgendwie. Man hat sehr, sehr starke Ägyptenbezüge in diesem Buch. Also es gibt auch so einen ägyptischen Herrscher und es gibt einen mega coolen, creepy Anubis und es gibt so ein magisches Schwert. Und wenn ihr den Film nicht gesehen habt, habt ihr trotzdem nichts verpasst.
Aber muss ich mir den angucken? Müssen wir darüber reden?
Nee.
Okay.
Nein. Wir sollten besser darüber schweigen.
Ja, okay, also wenn ich mal einen Tag auf dem Sofa habe und...
Ja, wenn man so krank zu Hause liegt.
Ja, ich glaube sowas, dafür ist es genau richtig. Ja, genau. Ja, fantastisch.
Genau. Hast du noch was?
Ich glaube nicht. Fällt mir noch was ein?
Ne, dann haben wir noch ein bisschen so zum Plaudern, weil wir haben nämlich unseren ersten großen internationalen Auftritt hinter uns.
Ja, es war wirklich aufregend und
also
so cool.
Wir waren ja bei der Virtual Conference vom ISSE, der International Society for the Study of Egyptomania, und durften Mummies and Magic unseren Podcast in Englisch präsentieren.
Oh yes.
Und es war ziemlich großartig. Wir sind, glaube ich, ganz gut angekommen.
Ja, also ich glaube, am Anfang war noch so ein bisschen, okay, was wollen die Deutschen da eigentlich?
Ja, genau.
Und was treiben die da mit ihrem Podcast? Aber ja, ich glaube, wir haben wirklich auch wieder gezeigt, dass wir eine Nische bedienen, die ja von euch schon sehr gut ankommt, bei euch sehr gut ankommt und die da auch, glaube ich, schon ein kleines Brett eingeschlagen hat. Also,
ja, also ich denke auch, die Leute haben gesagt, sie müssten A, ihre Deutschkenntnisse aufpolieren oder B, Deutsch lernen, um unseren Podcast zu hören. Und alleine, wenn man sowas gesagt kriegt, ist das
so lieb, ja.
Ist das total super. Die anderen Vorträge, die es dort gab, waren auch mega. Also es war richtig, richtig cool. Es war total spannend. Wir haben viele Connections geknüpft, sind jetzt übrigens auch offizielles Mitglied im ISSE.
Ja.
Und gucken mal, was sich da noch irgendwie alles draus ergibt.
Ja, vielleicht müssen wir da auch nochmal eine Zusammenstellung machen, was wir alles kennengelernt haben, was ja vielleicht für euch auch interessant ist.
Ja, total
also
spannend.
Von irgendwelchen Comics auf Instagram.
Mhm, bis zu Vampiren und Ägypten.
Und Zauberern. Und,
ja, das war total spannend. Ja. Also wir haben, die Liste wächst.
Ist großartig.
Wir werden euch den Vortrag, den wir dort gehalten haben, in Englisch auch nochmal einsprechen, dass ihr den auch zur Verfügung habt. Das war nämlich gar nicht schlecht, das ist auch so eine schöne Zusammenfassung und macht uns halt vielleicht auch international ein wenig bekannter.
Cool.
Und weil nach der Konferenz vor der Konferenz ist, haben wir gleich unser nächstes Paper eingereicht.
Mhm.
Wir sind ja auch in einer Kooperation mit dem portugiesischen Projekt EG Popkult, die sich auch mit der Ägyptenrezession in der modernen Popkultur beschäftigen, die eine große Datenbank aufbauen und die Ende Januar ein Seminar in Lissabon und online, wir werden nur online teilnehmen, zu eben der Ägyptenrezeption haben. Und da haben sie einen Call for Papers veröffentlicht und wir haben eingereicht.
Genau, also drückt uns die Daumen,
ja, dass wir dabei sind.
Annehmen.
Das wäre sehr, sehr schön. Und da könnten wir uns nämlich wieder mal präsentieren und diesmal nicht nur mit dem Podcast, sondern mit einer Case Study.
Oh ja,
ja,
aber
es klingt
lasst
voll
euch
cool.
Überraschen.
Mhm. Wir sind sehr, sehr gespannt, was sich da noch alles draus ergibt. Wie gesagt, wir haben unsere Finger schon nach Lissabon ausgestreckt und ich glaube, da wird in nächster Zeit noch einige ganz großartige Dinge passieren. Zum Schluss sei noch hingewiesen auf unseren Discord-Kanal, der peu à peu immer wächst und wo es ist auch sehr schön, wir euch untereinander austauschen könnt, wo ihr natürlich auch uns treffen könnt und uns fragen könnt, wo wir auch immer mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Den Link zu unserem Discord-Kanal stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Wie immer gilt, wir freuen uns über alle Unterstützung, über Ko-fi, die uns erreicht hat, über alle Unterstützung, die uns auf anderen Wegen erreicht hat, ob monetär oder einfach nur durch Feedback. Feedback nehmen wir auch mal sehr, sehr gerne.
Ja, oder Wünsche, ne? Da tun sich schon wieder
Wünsche,
Dinge auf.
Ja, auch das. Wir nehmen natürlich immer auch Themenwünsche entgegen, ganz klar. Puh. Und jetzt wartet oben eine Pizza auf uns.
Oh ja, mein Magen knurrt auch schon. Ich hoffe, man hört das nicht.
Ich muss gleich noch in die Ferienaktion und muss nach Laternen basteln mit Kindern.
Oh, schön.
Ja, irgendwie schon, aber ja. Ja. Das ist immer so. Am Anfang will man nicht und irgendwie macht es dann doch Spaß.
Es macht immer Spaß.
Ja, es macht immer Spaß, aber man muss sich halt immer so dazu aufraffen.
Ja, erstmal Mittagessen, dann sieht die Welt wieder gut aus.
Genau, das denken wir auch. Gut. Alles klar. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr bei dieser vielleicht etwas verwirrenden Halloween-Folge dabei gewesen seid. Ja. Gruselig auf seine ganz eigene Art, aber trotzdem mit den Bezügen in alle Welt und in alle Zeiten und in alle Kulturen. Irgendwie doch ganz lustig.
Voll. Ja, und haben ja auch letzte Woche schon ein paar Fotos erreicht mit Mumien- und Halloween-Fotos. Also könnt ihr uns ja auch gerne nochmal mitteilen, feiert ihr Halloween? Wenn ja, verkleidet. Wenn ja, als was? Vielleicht als Mumie. Wir freuen uns.
Und sagen in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören und Wiederhörnchen.
Later Skaters. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt.